Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am 20. Januar 1942 tagte in einer Villa am Berliner Wannsee eine Riege führender Beamter des NS-Regimes und beriet die Logistik eines Völkermordes, die Ausrottung der Juden. Am 27. Januar 1945 wurde jenes Lager befreit, das zum Inbegriff für dieses Menschheitsverbrechen wurde, Auschwitz. Heute ist die Villa am Wannsee eine Gedenkstätte mit der soeben neu eröffneten Dauerausstellung, kuratiert von dem Historiker Gerd Kühling. Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, wie lange um die Villa am Wannsee gerungen worden ist. Gunnar Lammertürk erinnert an den zähen Kampf um die angemessene Nutzung der Wannsee-Villa.
Man wollte Akten sammeln, auf der ganzen Welt, aus Archiven in aller Welt, auch aus Ostblock-Archiven. Und da gab es natürlich auch Widerstände seitens der westdeutschen Eliten. Man hatte die Angst, dass das Material, was jetzt aus osteuropäischen Staaten zur Verfügung gestellt werden würde, dass dieses Material letztlich nur weitere Menschen in der Bundesrepublik belasten würde.
Der Historiker Gerd Kühling nennt einen der Gründe, warum es in den 1960er Jahren nicht zur Gründung einer Forschungs- und Gedenkstätte im Haus der Wannsee-Konferenz kam. Internationales Dokumentationszentrum zur Erforschung des Nationalsozialismus und seiner Folgeerscheinungen hätte sie heißen sollen. Der deutsch-polnische jüdische Historiker Josef Wulff hatte sich darum bemüht. Er hatte bereits manchen noch lebenden Beteiligten an der Judenvernichtung ermittelt und namhaft gemacht. Und das würde auch sein Dokumentationszentrum in der Villa am Großen Wannsee tun. Das Haus war ab Sommer 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht als Gästehaus für Armeeangehörige genutzt worden.
1946 wird es an den Berliner Magistrat übergeben. Und der gibt dieses Haus dann an das August-Bebel-Institut der SPD. Und das ABI nutzt das Haus als Heimvolksschule für SPD-Mitglieder, die dort geschult werden. Und dann müssen sie es gezwungenermaßen abgeben, weil ihnen die laufenden Kosten über den Kopf wachsen. Und dann kommt der Bezirk Neukölln ins Spiel.
Der nutzt das Haus ab 1952 als Schullandheim. 1952 riegelt die DDR West-Berlin vom Umland ab. Das Grundstück direkt am Wannsee bekommt in dieser Situation einen besonderen Wert als Ort der Erholung für die Kinder aus dem dicht bebauten Stadtbezirk Neukölln. Der SPD-geführte Westberliner Senat war zunächst offen für das Vorhaben des Dokumentationszentrums, ist aber nicht bereit, dafür das als Schullandheim genutzte Haus und Grundstück zur Verfügung zu stellen. Hochkarätige internationale Unterstützer der zu gründenden Forschungs- und Gedenkstätte machen Druck. Wie Nachum Goldmann, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses.
Als Nachum Goldmann am 9. November 1967 bei einem Treffen in Berlin dem regierenden Bürgermeister einen Scheck in Höhe von 5 Millionen US-Dollar anbietet, bleibt der Senat bei seiner Haltung mit diesem Geld. So war der Plan, sollte die Aktion Sühnezeichen in dem riesengroßen Garten der Wannsee-Villa ein modernes Bungalowdorf für die Kinder bauen. Und die Kinder hätten den gleichen See, den gleichen Wald, die gleiche gute Luft. Und das Dokumentationszentrum hätte das Haus der Wannsee-Konferenz. Aber auch darauf geht der Senat nicht ein.
Der Grund für die Unnachgiebigkeit des Senats lag nicht allein darin, dass sich auf dem Grundstück des Hauses der Wannsee-Konferenz das Neuköllner Schullandheim befand. Es bestand einfach kein Interesse daran, exponierte Orte nationalsozialistischer Verbrechen als solche kenntlich zu machen. So bot der Senat dem Verein zum Aufbau des Dokumentationszentrums neutrale, unbelastete Orte als Alternative an. Das lehnte Josef Wulff ab. Dem Westberliner Rundfunksender RIAS sagte er am 25. November 1967:
Es gibt unzählige Foundations, die sich nie auf deutschem Boden engagieren wollten. Die wollten nur sich engagieren, wenn wir in dem Haus sind. Und da komme ich zu Ihrer Frage, weil Sie gesagt haben, warum wir gerade in dem Haus sein wollen. Wir würden nie die internationale wissenschaftliche Kooperation haben ohne das Haus am Wannsee und wir werden nie die Gelder bekommen.
Josef Wulff hatte weltweit Kontakte zu Archiven und Historikern hergestellt. Viele von ihnen, wie auch ausländische Organisationen, die die Aufarbeitung des Holocaust unterstützen wollten, banden ihr Engagement an den Ort, an dem am 20. Januar 1942 die Durchführung der Judenvernichtung beraten worden war. Ende 1967 teilte der Westberliner Senat offiziell mit, dass er die Villa am Wannsee nicht für das Dokumentationszentrum freigebe. 5 Jahre später wandte sich einer der Mitstreiter von Josef Wulff noch einmal an den Senat. Es war der Jurist Robert Kempner, der für die amerikanischen Ankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen tätig war und dessen Mitarbeiter das Protokoll der Wannsee-Konferenz 1947 gefunden hatte.
Und er schreibt dem Berliner Senat, es müsste doch auf die Geschichte dieses Hauses auch mal hingewiesen werden. Und dann wird auf diese Initiative von Kempner Ende 1972 eine Gedenktafel am Haus angebracht.
Das ist erstmal alles. Im Januar 1982 organisiert der inzwischen CDU-geführte Senat eine Gedenkfeier zum 40. Jahrestag der Wannsee-Konferenz in der Villa, in der sie stattgefunden hatte. Noch einmal wird von Mitstreitern Josef Wulffs das geforderte Dokumentationszentrum erwähnt. 4 Jahre später, inzwischen hat Richard von Weizsäcker seine berühmte Rede zum 8. Mai als Tag der Befreiung gehalten, beschließt der Senat nun doch im Haus der Wannsee-Konferenz eine Gedenkstätte einzurichten. Nun findet sich problemlos ein Ersatzgebäude für das Schullandheim. 1992, zum 50. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, wird die Gedenkstätte eröffnet. Ihr Initiator Josef Wulff lebt da schon lange nicht mehr. Erschöpft und enttäuscht nahm er sich nach dem Tod seiner Frau am 10. Oktober 1974 das Leben. Wenige Wochen zuvor schrieb er an seinen Sohn David:
Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren. Es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein. Und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen.
50 Jahre, ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis sich das änderte. Die Taten, die Schreibtischtäter und die willigen Vollstrecker, aber auch das Geschick der von ihnen um Leben und Heimat gebrachten dokumentiert nun die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Ihre Bibliothek ist nach Josef Wulff benannt. Was ihn, den einstigen Gestapo-Häftling und Auschwitz-Überlebenden, antrieb, hatte er täglich vor Augen.
Wulff hatte über seinem Schreibtisch nur einen Satz zu stehen in Hebräisch: Vergiss die 6 Millionen nicht.
Daran erinnerte sich später Peter Heilmann, einer der Stellvertreter seines Vereins für den Aufbau des Internationalen Dokumentationszentrums.
Gunnar Lammert-Türk über die Wannsee-Villa, die geradezu exemplarisch für den langen Weg zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen steht. Ein Dreivierteljahrhundert ist es her, dass Auschwitz befreit wurde. Und je weiter die alliierten Truppen 1945 in Deutschland vordrangen, desto mehr Lager wurden befreit. Wenn man heute jungen Menschen vermitteln will, was dort damals geschehen ist, muss man neu nachdenken. Die Gedenkstätte Ravensbrück hat da einen kühnen Schritt gewagt und mit der Dr. Hildegard Hansche Stiftung und dem Hamburger Kulturzentrum Die Motte künstlerische Formen entwickelt. Clarisse Cosset.
An einem Samstagmorgen Ende August 2019 nehmen in einem großen Raum im ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück, etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin, etwa 100 Leute Platz. In der malerisch schönen Landschaft, in Sichtweite vom idyllischen Städtchen Fürstenberg an der Havel, liegt der Ort, an dem zwischen 1939 und 1945 täglich gefoltert und gemordet wurde, an dem etwa 120.000 Frauen von den Nationalsozialisten gepeinigt wurden.
Ich fühle mich leer, taub, innerlich zerrissen, Gedanken in meinem Kopf, lass mich nicht los. Weiß nicht, wohin mit diesem Gefühl. Es ist hier ist es bedrückend, hier ist es krank.
Unter der künstlerischen Leitung von Dan Wolf haben 40 Jugendliche und junge Erwachsene aus der ganzen Welt zusammen mit der Choreografin Katharina Rampatschkova, der Rapperin Lena Störfaktor und dem Soundkünstler Christian Findt eine Woche lang eine Performance erarbeitet. Parallel zu den Workshops fanden Begegnungen mit drei Überlebenden vom Konzentrationslager statt. Emi Abel, Batsheva Dagan und Selma van de Perre.
Dieser Ort ist gefüllt von tausend Stimmen, die gehört werden wollen, die frei sein wollen, die Geschichte erzählen.
Seit 2005 findet jährlich im ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ein Generationenforum statt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, Überlebende kennenzulernen und ihre Geschichte aus erster Hand zu erfahren. Seit 2018 ist das Kunstprojekt Sound in the Silence dazugekommen. Der Leiter vom pädagogischen Dienst der Gedenkstätte Ravensbrück, Matthias Heil.
Wir haben uns schwer getan, einen Ersatz sozusagen für das Generationenforum zu finden, mit der Überlegung, wir können es den Überlebenden eigentlich auf Dauer nicht zumuten, immer wieder hierher zu kommen. Und so haben wir uns dann im vergangenen Jahr das ausgedacht und die Überlebenden zu diesem Wagnis, dem Experiment eingeladen, mit ihnen zusammen und den Künstlern um Dan Wolf herum etwas Neues zu machen. Das war dann diese Idee, Generationenforum meets Sound in the Silence.
Die Idee zu einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust und Zweiter Weltkrieg hatte der Hamburger Filmemacher Jens Hukeriede, der das Projekt Sound in the Silence initiierte, zusammen mit dem amerikanischen Rapper Dan Wolf. Grit Gethke vom Kulturzentrum Die Motte, das das Projekt mitträgt.
Also ein Hip-Hop-Event an einer Gedenkstätte. Hier, wie auch wir in Hamburg, haben die Erfahrung gemacht, dass dafür keine Offenheit da war. Es gab zwar einige, die das sofort verstanden haben, was wir wollen und dass es wichtig ist, neue Formen zu finden für junge Leute, um sie anzusprechen und zu interessieren. Aber gerade Historiker oder so die klassischen Verbände waren erstmal ablehnend, haben gesagt, das kann man nicht machen. Also mit Kunst und dann noch mit Hip-Hop an die schwierigen sozusagen Teile der Geschichte ranzugehen und dann noch in Gedenkstätten. Also das war nicht vorstellbar.
Funktionierte aber sehr gut. So gut, dass die Überlebenden 2019 sofort dabei waren, als es hieß, es wird eine weitere Ausgabe des Projekts geben.
Today I was here sitting and I looked on the dancing.
Ich saß vorhin und habe zugeschaut, wie die Gruppe tanzte. Und ich habe mich gefragt, was mögen sie wohl denken, wenn sie tanzen? Und später kam ein Mädchen auf mich zu und sagte mir, es sei ihre Therapie hier. Es war, nachdem ich von meiner Geschichte erzählt hatte. Sie war sehr beeindruckt und sie sagte, dass es für sie sehr stark ist, wenn sie tanzt. Es hat mich gefreut, das zu hören.
Die 82-jährige Emi Abel kam schon als Kind mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern aus den Niederlanden nach Ravensbrück. Als sie 6 Jahre alt war, war sie mit ihren Verwandten nach Bergen-Belsen deportiert worden, wo ihre Mutter kurz nach der Befreiung an Schwäche verstarb. Lange Zeit konnte sie nicht über ihre Erfahrungen im Lager sprechen. Sie tut es heute mit großer Vorsicht und Bestimmtheit. Die 93-jährige Batsheva Dagan hat sich mit ihrer Vergangenheit in vielen Büchern und Gedichten beschäftigt. Sie war 17, als sie aus Polen erst nach Auschwitz und dann nach Ravensbrück deportiert wurde.
Die Jugend fragt mich immer, wie kann man das überleben? Und was ist meine Antwort? Wer leiden kann und leben will, kann alles ertragen. Wir müssen überleben, um der Welt zu erzählen, um die Welt zu warnen, dass sowas kann sich nicht wiederholen. Und wenn ich heute höre über die Neonazis in Deutschland, wird mir schlecht.
Batsheva Dagan hat Kinderbücher geschrieben, geht in Schulen, besucht Universitäten. Beim Generationenforum der Gedenkstätte Ravensbrück wurde sie im August 2019 von ihrem Enkel Yaniv begleitet.
Just listening to a story for a lot of hours is very exhausting.
Stundenlang einer Geschichte zuzuhören, kann ermüdend sein. Aber wenn du die Möglichkeit hast, deine Gefühle auszudrücken und dich zwischendurch auszuruhen, ist es viel besser. Wenn du deine Emotionen und deine Wahrnehmung künstlerisch ausdrücken kannst, ist es sicherlich für einige Leute die beste Gelegenheit, um die Geschichte besser zu verstehen.
To understand better. Die jungen Leute werden der Erinnerungskultur nicht ausgesetzt, sondern sind selbst Akteure.
Hier erleben sie eben auch, dass sie tatsächlich Handlungen vornehmen, die ihre Spuren hinterlassen. Das ist das Tolle, wenn sie dann erfahren, dass die Überlebenden etwas entdecken in dem, was sie machen, worin sie Respekt sehen und etwas wiedererkennen, auch von dem, was sie selber erzählt haben.
Hanna, eine junge Teilnehmerin.
Ich glaube, dass es auch dadurch, dass ich einen Song geschrieben habe, wo ich eine Geschichte von einer Überlebenden mit drin habe und diese halt durch den Song dann weitererzähle, wenn ich den singe. Dadurch konnte ich dann aber auch wirklich meine Gefühle zeigen dann. Und irgendwie empfinde ich das als ein ziemlich großes Geschenk auch.
An diesem Augustmorgen führen die Teilnehmer des Workshops das Publikum zum Lagertor, das durch eine Kette angedeutet ist. Da die Baracken abgerissen sind, symbolisieren im Boden Wellen aus Schlacke deren Standorte. Einen geradezu zärtlichen Tanz führen die Jugendlichen hier auf, adressieren Texte an die Überlebenden und danken ihnen. Nachdem der Applaus verklungen ist, wendet sich die 97-jährige Überlebende Selma van de Perre an die Anwesenden.
I would like to thank you all for coming, to give your time and energy in what you're doing.
Die jungen Leute möchten diese Erinnerungen an ihre Kinder und Enkel überall auf der Welt weitergeben, damit nie wieder passiert, was sich hier in diesem Lager zugetragen hat, wünscht sich Selma van de Perre.
I hope therefore that this type of thing that has happened here and in other concentration camps will not be able to happen again.
Clarisse Cosset über künstlerische Formen des Erinnerns in der Gedenkstätte Ravensbrück.